Nein, das wird nicht so sein, dass alle Kreativen plötzlich arbeitslos werden, aber es wird schon sein, dass eben Kreative sich selber fragen müssen, möchte ich zu den Akteuren in diesem Markt gehören? Und dann müssen sie sich die richtigen Werkzeuge suchen und die einsetzen, um ihre Kreativleistung in Kollaboration mit der Maschine künftig besser machen zu können.
Herzlich willkommen, ich bin Christoph Bursek. Super, dass du dabei bist. Peter Kabel hat in den 90ern Kabel New Media an die Börse gebracht, war kurze Zeit milliardenschwer und hat auch alles wieder zu Ende gehen sehen, als die 90er Jahre Internetblase platzte. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Er ist Professor an der HAW, Investor, Gründer und nennt sich Deutschlands ältester Digital Native. Ich habe mit ihm über seine Learnings der wilden Internetzeit gesprochen und erfahren, was für spannende Dinge er in den letzten Jahren gemacht hat. Peter hat viel Zeit in Indien verbracht, dort investiert und er erklärt uns, warum seiner Meinung nach eine europäische Trägheit auf Dauer nicht gegen den Sturm und Drang aus Asien wettbewerbsfähig sein kann. Es gibt hier klare und interessante Einschätzungen von Peter. Auch über sein aktuelles AI-Unternehmen Cogniwerk sprechen wir. Dort können Creative Professionals ganz frei von AI-Modellen arbeiten und Cogniwerk stellt sozusagen die Zwischenebene zur Verfügung. Sicherlich ein absolut notwendiges Thema, bei dem es spannend wird zu sehen, welche Funktionen und welche Go-to-Market-Strategie wohl den größten Einfluss auf den Erfolg haben werden. Viel Spaß mit Peter Kabel und ganz viel Input über Asien, China und AI. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen, Peter Kabel.
Ja, schön, dass ich hier mal Gast sein darf.
Ja, total. Ich glaube, ich kannte natürlich deinen Namen weit, bevor du meinen Namen kanntest. Wir kennen uns durch die Internetbranche. Irgendwie sind wir schon vergruschelt seit über einer Dekade oder so. Aber ich weiß, als ich irgendwie meine ersten Internetseiten gebaut habe, während der Studienzeit, da gab es eine große Firma, die ist Kabel New Media. Und das war tatsächlich dem Peter Kabel seine Firma, ne?
Ja, das ist richtig, genau.
Auch hier in Hamburg?
Auch hier in Hamburg. Mhm. Die habe ich Anfang der 90er Jahre, des letzten Jahrtausends, ne, darüber sprachen wir gerade schon, des letzten Jahrtausends gegründet und dann hier in Hamburg und dann, ich weiß nicht, ich glaube 15 anderen Standorten weltweit auf eine Größe von über 100 Millionen Euro Umsatz hochgezogen. Und dann bin ich aber auch krachend gescheitert damit und habe damit den gesamten Cycle des Unternehmertums von Gründen über Börsengang bis Scheitern mindestens einmal schon erleben dürfen.
Ist das Scheitern, wenn man sagt, man hatte eine Firma, die eine Milliarde wert war?
Wie das Scheitern ist.
Also ob das Scheitern heißt oder heißt, also ich finde das genauso, wenn man irgendwie sagt, wir haben uns nach 20 Jahren getrennt, unsere Beziehung ist gescheitert, dann hat die Beziehung ja trotzdem 20 Jahre irgendwie funktioniert.
Ah, natürlich. Also zum einen ist es so, natürlich war das ein Unternehmen, was über lange Zeit sehr viele große Kunden mit sehr guter Arbeit verdient hat und versorgt hat und auch sehr viele junge Menschen. Ich war ja auch einer von denen. Enorm entwickelt hat sozusagen. Ja. Ich glaube, wir hatten den richtigen Mindset, den richtigen Anspruch an höchste Qualität und derartige Dinge. Und insofern ist Scheitern natürlich beides. Zum einen ist es etwas, wo man sagt, ja gut, das geht halt eine Phase des Lebens zu ändern. Auf der anderen Seite ist es schon auch so, so ein Unternehmen ist ja auch ein bisschen wie ein Baby. Mhm. Ne? Und wenn dein Baby stirbt, dann sagst du auch nicht, naja gut, jetzt war's schön, sondern dann fragst du dich natürlich schon auch selbstkritisch, ja, was war denn jetzt mein eigener Schlechtleistungsbeitrag oder sowas. Also insofern ist es alles. Okay. Ne? So, aber ich sage das ja deswegen auch, das Unternehmerleben, das ist eben ein zyklisches Leben und es ist praktisch nie oder in einer ganz geringer Anzahl von Fällen so, dass man die Zyklik irgendwo zwischendurch wirklich unterbricht und nie Scheitern, nie Niederlagen und so weiter erlebt. Ne? Und wer das erwartet vom Unternehmerleben, der sollte besser nicht starten. Ne? Ja. So, wer damit klarkommt, der wird eben aus seinen Fehlern lernen im Idealfall und die dann eben nicht nochmal machen. Ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, ihr habt Internetseiten gebaut, irgendwie, oder nicht nur?
Ja, wir haben große, sehr große Unternehmen, DAX-Konzerne und auch im Ausland, in Schweden, in den USA, in den Niederlanden und so weiter waren wir auch aktiv. Wir haben ganz große Unternehmen auf der ersten Welle der Digitalisierung begleitet. Das hatte Strategieberatungsanteile. Okay. Da gab es richtige tiefe IT-Integrationsthemen, die ja damals noch viel komplexer waren, als die heute sind. Ne? Und es gab dann eben natürlich auch die Frontends dazu, die Websites auf der dann normale Menschen, Kontakt oder sonst irgendwelche Prozesse mit den Unternehmen machen konnten. Ne?
Ja. Genau. Ich weiß auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe damals auch Internetseiten geschraubt auf einem anderen Level. Aber ich habe dann immer, wenn irgendwo geschrieben, oh, Kabelnumide hat wieder was Neues gelauncht oder sowas, dann habe ich da immer raufgeguckt und geguckt, was kann ich da im Quelltext copy-pasten und für mich verwenden. Das war damals, glaube ich, relativ häufig, dass man sagt, das haben die aber schön gelöst. Ja. Das ja mit Tabellen gemacht, oh, wie hübsch, das mache ich ab jetzt auch mal mit Tabellen. Das war eine schöne Zeit. Insofern auch von mir gibt es sicherlich den einen oder anderen D-Mark, den ich verdient habe mit Quellcode von euch wahrscheinlich.
Da freue ich mich drüber.
Das ist gut. Du hast ganz viel gemacht. Ich glaube, was dich auch schon lange begleitet, ist das Thema, du bist Professor.
Ja.
Ich darf dich trotzdem duzen.
Ja, selbstverständlich. Okay. Ist ein Teil meines Vornamens. Ist der Professorentitel? Nein.
Okay. Darf,
natürlich, bitte.
Du bist an der HAW tätig.
Ja.
Und was machst du da? Was unterrichtest du?
Ich bin für Interaction und Service Design, ist das Fach- und Lehrgebiet. Und da bin ich schon seit 30 Jahren, kaum zu glauben. Ne? Und unterrichte eben Studierende in allen möglichen Themen, die rings so um das Thema Interaktion, Online-Services, Apps und dergleichen mehr. Und da forschen wir auch sehr viel und versuchen wirklich die neuen Fragen sowohl technisch als auch ästhetisch als auch ethisch und so weiter wirtschaftlich zu untersuchen. Genau.
Hast du im Kopf, weil es mich natürlich interessiert, hast du ein Beispiel, was ihr gerade forscht oder vielleicht sogar, was ihr gerade zum Thema Ethik forscht oder zuletzt geforscht habt?
Also Design hat immer sehr viel auch mit Ethik insofern zu tun, weil man als Designer, Designerin ja Dinge formt, die wiederum die Nutzer irgendwie manipulieren sollen. Also manipulieren jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ganz neutralen Sinne gemeint. Und jede Art dieser Manipulation sozusagen muss man natürlich auch selbstkritisch hinterfragen. Mhm. Man muss sich hinterfragen, ob man als junge Designerin, Designer einfach so die Dinge fortsetzen möchte, perpetuieren möchte, einen bestimmten, weiß ich nicht, Lebensstil vielleicht als nicht mehr so nachhaltig empfindet und sich überlegen möchte, was kann ich da eigentlich ändern oder was kann ich dazu beitragen, die Welt einen besseren Platz zu machen. Also all diese Fragen sind schon auch als Designerin, Designer wirklich enorm wichtig, glaube ich. Und das Themenfeld, was ich in den letzten Jahren ganz intensiv bearbeitet habe, ist eben dieses Themenfeld generativer AI. Wir haben bereits Mitte 2016, also lange bevor die Aufmerksamkeit jetzt so stark auf dieses Thema sich fokussiert hat, uns mit den Fragen beschäftigt, die ringsum Natural Language Processing heißt das, also die Fähigkeit von Maschinen, Sprache zu analysieren, in Anführungszeichen zu verstehen, Sprache zu generieren. Und das war ja so der Ausgangspunkt. Ne? Und damit haben wir uns sehr intensiv beschäftigt, haben diverse Forschungsaktivitäten gemacht, haben Konferenzen hier organisiert, Papers veröffentlicht und was man so alles tun kann. Und daraus ist ja dann auch das Interesse und auch wahrscheinlich die Insights entstanden, die dann auch in andere Medien als Sprache, Bilder, Videos und so weiter hineinführten. Und das wiederum hat ja dazu geführt, dass ich so intensiv mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dass ich dann jetzt nochmal meiner Existenz als Gewohnheitsunternehmer folgend ein Startup gegründet habe, ein Spin-off aus der Hochschule heraus entwickelt habe, die Cogniverk AI. Ich glaube, da wollen wir nachher auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Genau, so ist ein bisschen der Zusammenhang. Ich mache sehr viele unterschiedliche Dinge. Ich bin Professor, ich bin Unternehmer, ich mache Beratung. Ich bin in Asien und in Europa und tralala und man denkt, ja, wie schafft er das alles? Ich schaffe das deswegen, weil ich halt immer irgendwie ein Thema habe und praktisch das immer so unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema sind. Ne? So kann das gelingen, aber natürlich muss man auch viel Zeit aufwenden und hat dann halt weniger Zeit für andere Sachen. Ne? Aber ich mache das alles gerne und deswegen klage ich darüber auch.
Offensichtlich nicht. Hast du keine Zeit fürs Älterwerden. Du siehst bannig jung aus.
Ach ja, danke schön. Ich komme öfter.
Ja, also ich glaube, genau. Ich glaube, wenn mit dir abhängen jung hält, dann glaube ich, müssen sich öfter mal einladen.
Ja, gerne.
Ich habe über LinkedIn oder vielleicht teilweise auch Facebook so die letzten Jahre und das war auch auf jeden Fall ein Thema, wo ich super gespannt bin, was du dazu sagst. Also Cogniverk, euer AI-Startup, da bietet ihr AI-Services an für professionelle Kreative. Da gehen wir gleich drauf ein. Das hast du wann gegründet?
Gegründet ist das jetzt vor 9 Monaten, also im Sommer 23 haben wir das gegründet. Und seit Ende Januar haben wir unseren ersten MVP, also Minimal Viable Product, im Markt. Genau.
Und es gab ja, ne, gibt noch ein paar Jahre, was du so davor alles gemacht hast. Und da ist mir eine Sache, fand ich sehr interessant, wollte ich gerne mit dir drüber sprechen, deine Aktivitäten in Asien. Ich glaube, du hast mal mitgegründet wie heißt die?
Aikal.
Aikal, wo ihr Asian E-Commerce Alliance, heißt sie, glaube ich. Und da investiert ihr in asiatische Startups und versucht, die anzuschieben und dann in eine nächste Stufe zu heben, wo dann vielleicht im besten Fall auch noch weitere Investoren dazukommen, wenn irgendwie gezeigt wird, hier Proof of Concept oder ersten Track Record oder erste Bewegung hat man irgendwie erreicht. Was ist das, warum bist du auf Asien gekommen? Ich glaube, viel in Indien unterwegs gewesen. Warum hast du nicht gesagt, ich bleibe hier in Deutschland oder ich gehe nach Schweden? Also warum Asien?
Oh, also erstmal, mein Middle Name ist Neugierde. Mhm. Das heißt, ich bin immer an Dingen interessiert, die ich noch nicht so richtig kenne. Mhm. Und Asien ist, das ist die Zukunft der Welt. Dort lebt eine überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung. Das sind überwiegend sich entwickelnde, junge Gesellschaften, die in vollem Saft stehen, mit voller Dynamik nach vorne gehen. Das finde ich mitreißend. Das hat meine Neugierde geweckt. Ich habe Mitte der 90er Jahre, als ich da für Cabinio Media verantwortlich war, waren wir so händeringend auf der Suche nach Tech-Talent, dass ich den Versprechungen eines Deutsch-Inders verfallen bin, erlegen bin, der mir sagte, das gibt's da alles in Massen. Das hat sich dann als nicht ganz richtig rausgestellt, aber hat meine Neugierde für Indien geweckt und auch für andere asiatische Märkte. Und dann tatsächlich habe ich eben begonnen, dort auch zu investieren in junge Tech-Unternehmen. Das hat strukturiert begonnen, so 2010. Seither habe ich in 15 Unternehmen investiert, aus eigenen Kapitalmitteln, aber eben auch europäische, deutschsprachige Co-Investoren mitgenommen, Case by Case, also kein Fonds gemacht. Und wir haben zusammen auch schönes Geld verdient, haben zwei wirklich sehr ordentliche Exits erleben dürfen.
Zu welchen Themen?
Eines war eben tatsächlich ein E-Commerce-Unternehmen und das andere, also das hat Lingerie, Unterwäsche, Damenunterwäsche, heute würde man sagen Direct-to-Consumer sozusagen angeboten. Für den indischen Markt war das vollkommen neu in jeder denkbaren Hinsicht. Und das andere Unternehmen war ein EdTech, ein Educational Tech Unternehmen. Die haben so
Lernmaterialien.
Ne? Lehrmaterialien, genau, an Grundschulen, an Vorschulen, an Affluent Haushalts, also gut verdienende Inder irgendwie gegeben. Richtig, genau.
Du hattest vorhin etwas gesagt, Asien ist die Zukunft. Ich glaube, ne, oft schon gehört und man kann sich auch vorstellen, dass da viele Menschen leben. Aber was sind für dich so deine größte Überzeugung, warum du sagst, oha, nicht nur weil da viele Menschen leben und die irgendwie alle jünger sind als wir im Durchschnitt, ist das die Zukunft, sondern was ist da anders? Was läuft deiner Meinung nach dort anders, warum man sagt, das passt viel mehr zu der ganzen Technologieverfallenheit, die wir Menschen haben, als unser europäisches Modell?
Also erstmal, ich glaube, sehr wichtig ist, man darf jetzt nicht pauschal über Asien sprechen, weil es schon sehr, sehr unterschiedliche Gesellschaften dort sind. Ne? Also wenn wir jetzt mal Japan nehmen, dann ist es ja eine überalterte Gesellschaft. Ne? Wenn wir jetzt mal Indien nehmen, also ich glaube, Durchschnittsalter in Japan 44, Durchschnittsalter in Deutschland 42, Durchschnittsalter zwischen Schwarz und Weiß und Hispanics und so weiter in Amerika 37, ich glaube, Durchschnittsalter in China 35, Durchschnittsalter in Indien 24. So, also da lebst du, da kommst du, du bist im Kreis von Menschen, die alle krass jung sind. Also der Regionalvorsitzende, der Regionalgeschäftsführer der Vodafone-Gesellschaft ist eben nicht 44, sondern der ist eben 32. Mhm. Ne? Und das macht einen großen Unterschied. Du hast es dort mit sehr vielen Menschen zu tun, die eben auch wirklich, die aus der Situation, aus der wirtschaftlichen und sonstigen Situation, in der sie sich befinden, herauswachsen wollen, die wissen, dass sie das nur selber tun können, dass niemand es ihnen geben wird, dass sie jetzt auch nicht irgendwie reiche Eltern, Großeltern oder sonst irgendjemand haben, die das schon so ein bisschen befördern, sondern wirklich aus eigener Energie das schaffen muss. Und das setzt natürlich Kräfte auch gesellschaftlich frei, die ungewöhnlich sind. Also es ist so, wenn du in Indien nach Indien fliegst und die Tür geht in Delhi auf, dann riecht es natürlich zunächst mal nach Smog, ne? Aber dann riecht es nach Wow, da riecht es nach Action, da passiert was. Ne? Wenn in Frankfurt die Flugzeugtür aufgeht, dann ist zwar gute Luft, aber es riecht nach Problemen. Okay. Ne? So, du riechst das sofort. Und das ist schon ein wirklich gravierender Unterschied. Ne? Und dann kommen natürlich Aspekte dazu, dass junge Menschen auch Technologie gegenüber deutlich aufgeschlossener sind. deswegen dort.
Ich glaube irgendwie über eine halbe Milliarde Smartphones allein in Indien. Ja. Indien hat, glaube ich, irgendwie 1,4 Milliarden Menschen.
Ja.
Durchschnittsalter hast du gesagt, halbe Milliarde Smartphones. Und E-Commerce-Markt wächst, glaube ich, um circa 20% von Jahr zu Jahr.
Ja.
Das heißt einfach, wenn ich da einigermaßen gut funktioniere, habe ich 20% Wachstum.
Ja, genau, das ist einigermaßen funktionieren, muss natürlich gegen viele Widerstände sozusagen geschaffen werden, viele infrastrukturelle Mängel, die es gibt und so weiter. Aber du hast vollkommen recht. Es ist eben so, man muss dort, wenn man jetzt zum Beispiel E-Commerce macht, nicht unbedingt gegen eine bestehende Retail-Infrastruktur sich sozusagen durchsetzen. Die Retail-Infrastruktur, die gibt's halt nicht, ne? So, sondern du musst eigentlich eher Leute daran gewöhnen, zu sagen, du kannst dir was kaufen, du kannst das auswählen, und so weiter. Und dann ist es so, insbesondere in Indien, da gibt es ja das sogenannte India-Stack. Ne? Also das ist eben ein System, das die indische Regierung seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas erarbeitet. Da ist eine Authentifizierung drin. Jeder Inder hat ein biometrisches, ist in einer biometrischen Datenbank. Da sind Geldtransfers für null Kosten, zero, ne? Auch für Kleinstbeträge enthalten. Eine Reihe von anderer Dinge mehr.
Ist das staatlich geregelt?
Das ist staatlich gefördert. Und sind auch sind Public-Private Partnerships, aber es ist schon sehr stark staatlich gefördert. Ne?
Wenn ich in Indien im E-Commerce was einkaufe, das ist da total natürlich, dass ich bei der Lieferung bezahle. Ne?
Nein, das war so. Jetzt ist es ganz natürlich, dass du bargeldlos bezahlst und keine Gebühren.
Mhm.
Ja, und zwar in Echtzeit. Also ich kann dir 50 Cent jetzt hier über den Tisch schicken und die sind genau in dem Moment, wo ich sie losschicke, sind sie bei dir und es gibt keine Gebühren dafür.
Welche Apps ist das? Paytm?
Paytm ist einer der Frontend, aber die Backend-Infrastruktur, dieses UPI-System, ne? Unified Payment
India,
möglicherweise weiß ich jetzt gerade nicht. Also dieses UPI-System, das ist eben staatlich aufgesetzt, von privaten Unternehmen praktisch gebaut, aber vom Staat beauftragt und auch überwacht. Also überwacht nicht im Sinne, dass die Transaktionen überwacht werden, aber eben gemanagt.
Qualität gemanagt.
Genau, richtig. Ne? Das ist natürlich, und dass solche vergleichbaren Systeme gibt es ja in anderen asiatischen Märkten auch, also China beispielsweise. Ne? Das sind natürlich auch unheimlich gute Voraussetzungen, damit man alle möglichen Arten von digitalen Unternehmen basierend darauf entwickeln kann.
Bei uns ist Google, Amazon, PayPal, Meta, was sind da in Indien die entsprechenden großen Services?
Also Google ist in Indien auch groß, Amazon ist mittelgroß, da gibt es auch lokale Player, Flipkart ist zum Beispiel einer. Ne? Apple ist nicht besonders groß, zu teuer. Im Grunde genommen der größte Teil ist Android-Phones eben auch sehr viele chinesische Anbieter. Ne? Also Huawei und Oppo und solche Anbieter, die den Markt dort eigentlich den beherrschen. Ne?
Ist Indien und China, machen die viel Business miteinander? Also haben die viele Connects, wo sie sagen, hey, das passt eigentlich total gut, wir ergänzen uns gut? Oder sind das im Grunde konkurrierende Wirtschaftssysteme?
Ja, das sind konkurrierende Wirtschaftssysteme, die aber ja eine gemeinsame Grenze haben, ne, wo es auch gelegentlich zu Spannungen und allen möglichen kommt. Beide Länder haben ja sehr nationalistische Regierungen und Gedanken. Das führt jetzt nicht unbedingt zu großer Harmonie. Dennoch ist es so, dass, wie gesagt, der Markt in Indien, was jetzt Hardware, Smartphones und so weiter anlangt, schon wirklich super stark von chinesischen Anbietern dominiert wird. Wie gesagt, westliche Angebote sind da einfach zu teuer. Apple, ne? Zu teuer, Samsung zu teuer, es gibt Spannungen, die auch viel mit diesen ganzen geopolitischen Themen zu tun haben, die ja gerade sehr an Bedeutung gewinnen, bedauerlicherweise. So kommt es eben, also es wird ja häufig gesagt, Indien sei das nächste China, und dann sagt man ja, weil die Chinesen ja eine Diktatur sind und die Indien die größte Demokratie der Welt. Aber das sind eben alles Einsortierungen, die wirklich auf Unwissenheit und aus der Ferne irgendwie vorgenommen werden. Mit den Realitäten hat das aus meiner Kenntnis nicht sehr viel zu tun.
Die Einsortierung von Indien oder von China?
Beidem. Ne? So, China ist jetzt keine Demokratie im parlamentarischen Sinne, wie das hier der Fall ist, aber es ist auch nicht so, also in China gibt's Demonstrationen in der Straße, ne? Und nicht jeder wandert gleich in den Knast, der eine andere Meinung hat, das ist einfach falsch. Es gibt auch kein Social Credit System in China, das sind alles Gerüchte, die hier immer wieder repetuiert werden, es ist wirklich grauenhaft.
Ohne da mich tief eingearbeitet zu haben, genau, mein Verständnis ist schon so, dass ich durch irgendwie ganz normale Teilnahme am Wirtschaftssystem in China irgendwie so eine Art Schufa-Score aufgebaut wird, der aber anders als hier dann viel großflächiger eingesetzt wird und mir es vereinfacht oder erschwert, an Kredite zu kommen oder auch Zugänge zum Bildungssystem zu bekommen. Das ist Unsinn?
Also ein Credit Score dient ja dazu, dass die Kreditvergabe irgendwie ein bisschen organisiert wird. Insofern ja, also wir haben eine Schufa und wenn du einen schlechten Score hast, dann kriegst du auch keinen Kredit. So ist das dort eben auch. Es gab keine Schufa, deswegen sind alle eigentlich daran interessiert, einen solchen Score zu haben. Bildung wüsste ich nicht, okay. Also kenne ich nicht. Kreditvergabe, ja, das ist schon so. Diese Gerüchte, die da lanciert werden, man würde einmal über die rote Ampel gehen und dann hätte man einen Abzug von seinem Credit und könnte nicht mehr Zug fahren. Also das ist wirklich totaler Unsinn. Das sind wirklich Gerüchte. Ich habe ja in den Jahren 16, 17, 18, habe ich ja so Reisen, Tech Exploration Tours nach China gemacht, wo ich dann jeweils so 15, 20 Leute aus Deutschland da hingekarrt habe, insbesondere nach Shenzhen. Und da gab es dann in der Süddeutschen und in der FAZ und so weiter, wurden da von diesen Ampeln berichtet. Und dann habe ich zu meinem
Lokal. So Ampeln, wo ich, wenn ich rübergehe, wo dann ein riesengroßes Bild von mir gezeigt
wird. Ja, da steht aber drunter, Achtung, Christoph, es ist gefährlich, bei Rot über die Straße zu gehen. Da steht nicht etwa, Christoph darf ab jetzt nicht mehr reisen. Ja. Das ist genau der Unterschied.
Steht da mein Bild und sagt diese Person, da steht da dann wirklich Christoph?
Nein, da steht nicht Christoph, da steht einfach nur ein Bild. Da steht Vorsicht beim Rot über die Ampel gehen und du wirst dabei gefilmt und wirst gezeigt.
Also es ist sozusagen Shaming als
genau. Insofern wirklich Vorsicht, nicht alles von dem, was wir reden uns ja hier gerne in Rat. Ne? So, wir haben ja irgendwie so ein Sendungsbewusstsein und das wird ja immer moralischer. Ne? Ich glaube, das haben wir ein bisschen verlernt, einfach Toleranz zu haben gegenüber anderen. Und asiatische Gesellschaftsformen sind generell anders. Die sind viel, viel kollektiver gedacht und viel weniger individualistisch gedacht. Auch in Japan wird nicht jemand einfach etwas tun, was seiner Familie schadet, das um Gottes Willen. Ne? So auch in anderen Ländern ist das anders als hier. Wir, die Wester, denken, das individualistische Weltbild sei das vorherrschende Weltbild. Das ist aber nicht so. Reisen bildet. Ich empfehle jedem mal, außerhalb Europas zu gehen, und zwar nach Osten, nicht nach Westen, mal zu gucken, wie die Leute da so leben, wie die denken und so weiter. Und das ist eben ein Problem. Und jetzt haben wir Indien, haben wir gesagt, ist nicht das bessere China. Also Indien ist zwar theoretisch eine Demokratie, aber jetzt gerade fangen ja die Wahlen an. Ich war vor Ostern kurz da, da hat die Wahl gerade begonnen. Ich gucke morgens irgendwie ahnungslos ins Fernsehen, da sehe ich, wie der prominenteste Oppositionspolitiker in Knast wandert, wegen fadenscheiniger Begründungen. Am nächsten Tag sehe ich, dass die Bankkonten der größten Oppositionspartei gesperrt werden aus fadenscheinigen Gründen. Also das hat mit dem, was wir unter Demokratie verstehen, wirklich nicht sehr viel zu tun. Ne? Das erinnert einen eher an so Dinge, die man aus Russland und Putin kennt und so. Ne? Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man eben, wie gesagt, so ein bisschen moderater in seinen Wertungen ist, weil man sonst schlicht und ergreifend auch die Zukunft unseres Landes, unserer Gesellschaft versperrt. Ne? Wenn wir so in einem eigenen Saft braten, meine, irgendjemand muss unsere Autos kaufen, irgendjemand muss unsere Dinge abnehmen. Das wird nicht in den Ländern passieren, die das heute auch nicht machen, sondern das wird eben da passieren, wo die allermeisten Menschen leben, die eben einen wachsenden Wohlstand haben. Und wenn wir mit denen weiterhin zu tun haben wollen, dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, was dieses Übermoralisieren anlangt.
Ne? Du hattest eben das Wort gesagt, individualistisches Weltbild, das vielleicht hier im Westen oder in Europa herrscht. Was sind so die größten Unterschiede zu dem Wert- und Weltbild deiner Meinung nach in Indien?
Ja, also Indien... Indien ist eine Bottom-up-Gesellschaft, in der die Familie, und zwar wirklich die Leibblutsfamilie, den Kern darstellt und dann allmählich sich das irgendwie nach außen schichtet, ja, und
Familie,
Loyalität,
Gemeinde,
genau,
Stadt
und so weiter. Und Loyalität ist jetzt nicht ein indisches Wort per se. Das hat man vorwiegend eigentlich gegenüber seiner Familie. Wenn man dort vernünftig Geschäfte machen will, dann muss man auf die persönliche Ebene mit Menschen einsteigen, dann muss man sie zu Hause besuchen, dann muss man sich mit ihren Kindern beschäftigen und so weiter, weil nur dann oder erst dann gelingt es einem eben, in diesen Kreis der Loyalität sozusagen mit aufgenommen zu werden und ernst genommen zu werden. Leider ist das eben die Folge, dass es dann, wie ihr weiter mal nach draußen kommt, halt auch je weniger Hygiene im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Ne? Also es ist bei Indern zu Hause wirklich blitzsauber, da kannst du vom Boden essen in der Regel. Wenn du aber auf der Straße bist, dann denkst du manchmal, wow, das sind jetzt nicht ganz die Maßstäbe, die ich gerne irgendwie eingehalten hätte. Das ist die Folge ein bisschen davon. Ne? Und in anderen asiatischen Ländern, in China, ist das übrigens ganz ähnlich. Ne? Dort ist es aber eben noch mehr so, dass eben auch das ein Top-Down-Land ist. Ne? Das ist ja schon immer Kaiser und so weiter, haben das beherrscht und auch gemanagt und organisiert. Und deswegen würden Menschen in China eben auch in diesen größeren kollektiven Rahmen sozusagen sich irgendwie verorten und dort eben auch mit Kritik oder mit, verstehst du, solchen Dingen anders umgehen. Also man kann super kritisch sein, aber man würde niemals jemandem in der Öffentlichkeit das Gesicht stehlen. Mhm. Ja, so solche Themen, die sind ganz wichtig. Und bei uns ist es ja völlig wurscht. Ne? Ich kann dich jetzt beschimpfen, tue ich natürlich nicht. Warum sollte ich auch nicht hier? Genau so. Ja, aber das würde man vielleicht in solchen Gesellschaften nicht tun. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, was man verstehen, was ich eigentlich verstanden habe im Laufe der Jahrzehnte, dass eben die Gesellschaftsformen, die Denkweisen in unterschiedlichen Weltregionen wirklich ganz anders sind und dass man das akzeptieren muss, wenn man auf dieser Welt weiter leben möchte. Ne? Selbst wenn wir jetzt nicht, wie soll ich sagen, weiterhin eine Exportnation sein wollen, dann wollen wir ja trotzdem dafür sorgen, dass das Klima irgendwie nicht völlig kollabiert, dass, weiß ich nicht, die Armut nicht irgendwie total überhand nimmt und so weiter. Und das sind ja übergeordnete Aufgaben, die wir nur gemeinsam mit den anderen irgendwie erledigen können. Und wenn wir da immer mit Fingern auf die zeigen, dann wird das immer schwieriger werden, dort zu einem Konsens zu kommen.
Falls du der Kanzler, Wirtschaftsminister und Außenminister Deutschland wärst und sagen könntest, du könntest irgendwie 1, 2, 3 Sachen ändern mit der Aufgabe, die europäische oder deutsche Wirtschaft viel besser für eine Zusammenarbeit mit Asien vorzubereiten. Du hast es jetzt schon in Teilen angesprochen, eine andere Art und Weise vielleicht auch miteinander umzugehen und eine andere Art und Weise vielleicht auch das eigene Wertesystem nicht zu projizieren, sondern auch einfach erstmal anzunehmen. Das ist erstmal so und bringt keinem was, wenn ich jetzt irgendwie das komplette, alles, was ich so nicht kenne, irgendwie umschmeißen will. Aber was könnten für deutsche Unternehmen und für die deutsche Wirtschaft gute Wege, Mindsets sein, die du eigentlich gerne sagen würdest, das würde uns so viel helfen, wenn das so wäre?
Naja, ich glaube, dass das Internet, zu dem ich ja auch ein Stück mit beigetragen habe, dazu geführt hat, dass eben der Austausch von Informationen, Gedanken, Meinungen und so weiter sich wahnsinnig beschleunigt hat. Auf diese Weise sich überhaupt die ganze Welt irrsinnig beschleunigt hat. Mhm. Und man deswegen eben leider nicht mehr sagen kann, Mensch, gestern war doch alles super, also wird es wahrscheinlich morgen auch super sein. Mhm. Sondern die Zukunft muss jeden einzelnen Tag wieder neu errungen werden, erarbeitet werden, erkämpft werden, auch ein Stück weit. Und das ist natürlich etwas, was viele hierzulande einfach nicht mehr verstehen. Das geht ja auf dem individuellen Level los. Also ich möchte gerne alle Privilegien haben, aber ich möchte eigentlich idealerweise nur noch 3 Tage die Woche arbeiten und auch nur noch so, wie ich das gerne möchte. Ich meine, man kann beides haben wollen. Man kann 3 Tage Woche haben wollen und auch alle Privilegien haben wollen. Aber die zusammen, das funktioniert halt nur, wenn man sagt, ja, das haben wir uns doch verdient in der Vergangenheit, also habe ich das jetzt, ich darf das sozusagen auch für mich in Anspruch nehmen. So ist das eben leider nicht, ne? Denn wie gesagt, die Zukunft, die findet jeden einzelnen Tag statt, die Welt ist wahnsinnig beschleunigt der Umstand, dass wir jetzt über 50 Jahre die besten Autos der Welt gebaut haben, bedeutet nicht, dass wir auch im 51. Jahr noch die besten Autos der Welt bauen werden. Ne? Und so kann man das eigentlich überall betrachten. Wir müssen wieder nach vorne gucken und zwar nicht mit Angst nach vorne gucken, sondern mit Zuversicht, mit Freude daran, dass wir morgen gestalten können. Und dann, wie gesagt, ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn man halt doch ein bisschen mehr arbeitet und nicht immer genau um 17.30 Uhr irgendwie nach Hause kommt, sondern vielleicht auch mal was länger tut. Das ist ja der entscheidende Punkt, also den ich in meinem Leben festgestellt habe, ist, also ich mache eigentlich grundsätzlich nur, woran ich Spaß habe. Das mache ich auch wirklich konsequent schon immer, ja, so. Und ich komme jetzt nicht aus reichem Hause, Gegenteil, ich bin Migrantenkind, bei mir gab es gar nichts zu Hause. So, aber jedenfalls, wenn ich tue, woran ich Spaß habe, dann mache ich das meistens gut. Und dann ist es mir auch ziemlich egal, wie lange das geht. Ne? So. Und dann brauche ich auch gar nicht unbedingt ein Schmerzensgeld dafür, weil ich ständig Dinge tue, die ich nicht gerne mache, sondern dann kann ich es einfach erstmal tun. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so vorgeht, dann kommt Geld eigentlich ziemlich von alleine, wenn man nicht völlig blöd ist. Ne? So. Wohingegen, wenn man eben ständig Dinge tut, die man eigentlich nicht machen möchte und die dann eigentlich eher nur begrenzt in der Dauer und Qualität tut, dann ist es natürlich schon so, da muss man sich schon ganz schön strecken, dass man dann irgendwo auch einen materiellen Erfolg davon hat. Ne? So. Deswegen meine Empfehlung, nach vorne gucken, mit Spaß die Dinge beeinflussen wollen und dann kann das auch wieder was werden. Ich gebe zu, ich bin nicht grandios optimistisch, dass uns das jetzt irgendwie kurzfristig gelingt. Aber wenn du mich fragst, was ist der Rat? Den westlichen, insbesondere europäischen Gesellschaften. Ne?
Wie finde ich da jetzt eine gute Überleitung? Ja.
Spaß nach vorne. Also ja, das kann man ja eigentlich fast unter allen Umständen oder unter allen Bedingungen. Also wenn der junge Inder das kann, obwohl er keinen Strom hat, obwohl er, weiß ich nicht, es knallheiß ist und schwül ist und dies und das nicht stimmt, warum können wir das nicht? Ne? So, also wir können es auch natürlich.
Also ich fand da ganz vieles Interessantes dabei, was du gesagt hast. Und bin auch der Meinung, dass man einfach qua Geburt davon ausgeht, das war so, als ich geboren wurde, also wird das schon, ohne dass ich was dazu beigetragen habe, für immer so weiter sein. Glaube ich, das sehen viele Leute, oder viele Leute werden sehen, dass das so nicht funktioniert. Aber bei anderen Themen bin ich dann schon ein bisschen und würde nochmal nachgucken, dass ich sage, okay, vielleicht gibt es irgendwie gute Rankings, irgendwie Zufriedenheit, Demokratie, Pressefreiheit, schon so Sachen, wo ich sage, das finde ich einigermaßen objektiv wichtig. Und dann wäre es natürlich schon für mich, hätte ich so eine kleine Warnlampe im Kopf, wenn ich dann sage, ich würde schon eher lieber die Systeme weiter fördern, die da anscheinend eher gut abschneiden, als Systeme zu fördern, die vielleicht gerade in solchen Indizes nicht gut abschneiden, wenn die Qualität dieser Indizes einigermaßen gut ist. Deswegen bin ich tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen total wichtig und super interessant, dass du irgendwie das Beispiel gesagt hast, wenn ich da auf der Ampel fotografiert wurde, ist dir nicht bekannt, dass es danach irgendwie auch Wirkung hat, dass man danach vielleicht keinen Public Transport mehr lösen kann. Nämlich sowas hatte ich ihm auch schon mal gelesen. Sowas finde ich natürlich super spannend zu hören, dass du sagst, vieles von diesen kolportierten Geschichten sind so gar nicht wahr. Das finde ich natürlich interessant. Aber ich habe schon auch, bin auch immer noch nicht komplett überzeugt, ob ich alle dieser vielleicht vorherrschenden Bedingungen auch total ideal finde, für das, wie ich aufgewachsen bin. Na, aber
also total ideal. wo ist total ideal? Ne? Ja. So, ich glaube halt nur, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das, wenn wir benchmarken, dann muss das Benchmarking schon halt irgendwie auch nach gleichen Regeln erfolgen. Ja?
True.
Ich meine, in unserem westlichen Wertesystem gibt es ja auch krasse Ungerechtigkeiten.
Hm. Fällt dir eins ein?
Na, also ich nehme mal eine alleinerziehende Familie in Mümmelmannsberg. Also die hat wenig von den Segnungen, die jemand hat, der in Eppendorf irgendwie affluent aufwächst. Hm. Ne? Gerade habe ich im Spiegel gelesen, Guantanamo Bay, da sitzen immer noch 100 Leute ein oder 150. Ja. Die wurden schwerstens gefoltert. Ja. Die haben krasse körperliche und mentale Probleme, die sind niemals verurteilt worden. Die sitzen da in einem Kerker für immer und ewig. Mhm. Also wenn das bei uns so ist, dann finde ich, können wir jetzt schwer auf andere mit Fingern zeigen und sagen, schaut mal, bei euch ist aber alles falsch. Ne? So, man kann auch nicht alles immer 1:1 benchmarken. Mhm. Ne? So, Gesellschaften sind in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und die haben vielleicht auch unterschiedliche Prioritäten. Ja, also da gibt es so die Maslow'sche Bedürfnispyramide, hier unten geht es los mit Essen und so weiter und unten ist WLAN und dann kommt Essen und dann und so weiter. Ne? Also auch das muss man doch berücksichtigen. So. Und wie gesagt, ich sage ja nicht, dass man nicht Dinge fordern kann, aber wenn man benchmarkt, dann muss man das schon einheitlich machen. Und dann ist es eben so, dann ist in Indien eben eine Wahlautokratie mit ganz geringer Pressefreiheit. Journalisten sind regelmäßig im Knast. Alle Medien sind in der Hand von irgendwelchen Oligarchen und so weiter und so weiter. Muslime werden, 250 Millionen Muslime werden krass unterdrückt. So, und da sagen wir, ja, aber das ist jetzt unser neuer Darling. Und das ist die größte Demokratie der Welt. Das ist einfach ein falsches Benchmarking. Ne? So, das ist ein Wunsch, aber nicht die Realität. Und dann gucken wir auf China und sagen, ja, da ist alles ganz grausam und die leben wie in, weiß ich nicht, wie in Nordkorea. Also wer mal in China war, weiß, dort lebt niemand wie in Nordkorea. Und so weiter. Ich sage nicht, dass es nicht, wie gesagt, Schwächen gibt in allen Gesellschaften.
Ja, das habe ich auch nicht so
verstanden. Ja, das ist schon auf jeden Fall klar. Ja. Und es ist auch durchaus richtig, dass man die Schwächen versucht, überall abzubauen und irgendwie dagegen anzugehen. Aber man muss dann schon das Benchmarking auch wirklich auf einer Ebene machen und kann nicht sich selber immer irgendwie exkulpieren und sagen, ja gut, das sind ja die bösen Islamisten gewesen, die haben es auch nicht anders verdient, als dass sie da sitzen und schmoren. Ja, so. Anderswo sind böse Islamisten plötzlich Freiheitskämpfer, die berechtigt ihre Interessen vertreten. Ne? Das funktioniert halt so nicht. Ne? Das funktioniert, wie gesagt, so lange, man einfach der Mächtigste ist auf der Welt. Aber wir sind nicht mehr die Mächtigsten auf der Welt, sondern die anderen haben auch an Macht gewonnen. Und das ist ja auch richtig so, das berechtigt. Ne? So. Und dann müssen wir eben einen anderen Modus schalten. Und der kann nicht immer nur belehrend sein. Das ist das, was ich sagen möchte. Und wenn wir wirtschaftlich weiterkommen wollen, dann werden wir nicht umhinkommen, als dass wir mit asiatischen Gesellschaften, die nicht hundertprozentig unsere Werte vertreten, klarkommen. Ja, so. Und wenn wir eine Energiewende haben wollen, dann brauchen wir billige Panels. Und wenn wir dann sagen, ja, aber ihr subventioniert die zu Tode, dann müssen wir uns vielleicht erinnern, Moment, haben wir nicht irgendwie über Jahre Panelindustrie subventioniert, haben denen die Firmenflächen umsonst gegeben, haben denen alles Mögliche umsonst gegeben, haben das Ganze subventioniert, indem wir den Strom bezahlt haben, der da rauskam. Und jetzt plötzlich sagen wir, aber ihr subventioniert? Ja, ich meine, das ist doch völlig verrückt. So funktioniert das nicht. Das sagen die auch, ihr spinnt.
Deswegen, ich versuche es nochmal mit einem harten Übergang. Deswegen hast du gesagt, du suchst dir ein Thema raus, ein Unternehmensthema, bei dem es weniger politisch hergeht, nämlich das Thema AI.
Ja, genau. Ja, also das ist ja die Schlüsseltechnologie der Zukunft, der nächsten Jahrzehnte. Und nichts, wirklich kein einziger Bereich in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Bildung und so weiter, der nicht davon beeinflusst werden würde. Ne? Und zwar massiv beeinflusst werden würde. Das ist stärker als die industrielle Revolution vielleicht war. Ne? Ich vergleiche das häufig so mit Feuer. Ne? Als die Menschen sich Feuer nutzbar gemacht haben, da Feuer ist ja was krass Destruktives, es kann alles zerstören, wenn es zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Und gleichzeitig ist es der Ort, der uns ermöglicht, vorzuverdauen, kochen, ne? Sich ums Feuer zu scharen, miteinander zu reden und so weiter. Also das ist beides. Und so ist diese AI-Thematik auch. Und ich habe mich um den Teil, um das Segment bemüht oder bemühe mich jetzt, dem ich relativ nahe stehe. Ich bin ja Designer, ich bin eigentlich Kreativer von Beruf, ne, und von Ausbildung. Und auch in der Kreativindustrie wird jetzt kein Stein auf dem anderen bleiben. Nein, das wird nicht so sein, dass alle Kreativen plötzlich arbeitslos werden. Aber es wird schon sein, dass eben Kreative sich selber fragen müssen, möchte ich zu den Akteuren in diesem Markt gehören? Und dann müssen sie sich die richtigen Werkzeuge suchen und die einsetzen, um ihre Kreativleistung in Kollaboration mit der Maschine künftig besser machen zu können. Und das ist Cogniwerk.
Kreative, dazu zählen nicht, also damit sind jetzt nicht gemeint Künstler, die in irgendwelchen Galerien ausstellen, sondern Kreative sind Leute, die irgendwas layouten, die vielleicht irgendwie in Agenturen arbeiten. Also Leute.
Alle Leute, die Content schaffen, in unterschiedlichster Art, Text, Bild, Video, Architekten, Produktdesigner, Modedesigner, name it, und all diejenigen, die eben diese Content schaffen, werden dieses künftig verstärkt mithilfe ne, von generativen AI-Tools tun. Und wir als Cogniwerk, wir haben uns vorgenommen, das zu ermöglichen, und zwar auf eine bestimmte Weise zu ermöglichen, dass wir das Open-Source-Ökosystem zur Verfügung stellen oder nutzbar machen. Das Open-Source-Ökosystem, das eben transparent ist, das auf Augenhöhe sich bewegt, das nicht monopolisiert. All das sind ja Eigenschaften, die Unternehmen wie OpenAI und so weiter leider nicht für sich in Anspruch nehmen können, ne? Open-Source-System zugänglich machen und dafür ein Interface bauen, dass es eben eine gute Balance ist zwischen ich mach's dir möglich, Vereinfachung, Ease of Use und Kontrollmöglichkeiten. Ja? Und das ist das, was wir da leisten.
Ich glaube, für viele Leute ist es momentan erstmal ein großer Schritt, überhaupt mit AI-Themen umzugehen und AI-Tools zu nutzen oder sich Prozesse auszudenken, in denen sie sagen, da kann ich toll ein AI-Tool nutzen. Und ihr macht dann die Möglichkeit offen, wer da schon so ein kleines bisschen das Verständnis hat, der kann dann bei euch sagen, ich möchte lieber mit dem Modell arbeiten als mit dem anderen Modell. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise einlogge, dann habe ich mehrere Funktionen. Ich kann Text eingeben und kriege ein Bild daraus. Oder ich kann ein Bild hochschicken und kann das Bild bearbeiten. Ich kann in einem bestehenden Bild irgendwie Sachen ändern und sagen, an dieser Stelle soll ein Papagei auf der Schulter sitzen oder sowas. Da muss man aber schon ein bisschen vorher wissen, was man will.
Ja, eben wie gesagt, deswegen für professionelle Kreative und nicht für Laien. Ja. Amateure würden sich da nicht zurechtfinden, aber Amateure würden auch jetzt nicht mit Photoshop arbeiten, sondern eben lieber eine einfache App, Bild-App auf ihrem Smartphone haben. Aber für einen Profi reicht eben diese Smartphone-App dann nicht, weil er sagt, ich habe ganz andere Notwendigkeiten. Ich muss ja als Profi, muss ich ja durch ungesehenes, neues Aufmerksamkeit irgendwie auf mich und das Anliegen meines Kunden oder wem auch immer ziehen. Ne? Und dafür wiederum, wenn ich das möchte, muss ich sehr viele Entscheidungen selber treffen und kann diese nicht an eine AI delegieren. Ne? Und jetzt solche Tools wie Midjourney, das ist ja so ein bisschen so wie so ein Gattungsbegriff, ne? Wie Tempo für Taschentuch, Midjourney für Bildgenerierung. Ja, das ist natürlich, das ist ein tolles Tool, also ich will das überhaupt nicht schlecht reden, ne? Das erlaubt eben meiner 85-jährigen Mutter und dir und jedem, drei Worte rein und es kommt ein Bild raus, was atemberaubend qualitativ hochwertig ist. Gleichzeitig aber, wenn das alle können, dann werden das auch alle machen und dann wird natürlich der visuelle Wettbewerb um Aufmerksamkeit auf einem ganz anderen Level plötzlich stattfinden und das wiederum wird erfordern, dass ich eben Werkzeuge habe, wo ich selber eben diese Entscheidung treffen kann, wo ich wie in einem Künstlerbedarf Geschäft aus 100 verschiedenen Pinseln auswählen kann und der Laie würde sagen, Pinsel ist Pinsel und der Profi würde sagen, nee, jeder Pinsel hat eine eigene Qualität, hat eine eigene Ausdrucksmöglichkeit und dann eben auch diese Workflows, also wo man eben nicht glaubt, dass man nur durch das Eingeben eines Prompts dann gleich ein fertiges Bild hat, sondern wo man weiß, dass das der Anfang ist und man von da aus weiterarbeitet, retuschiert, überarbeitet, Teile des Bildes nochmal verändert, vielleicht die Komposition des Bildes erhält, aber in einer anderen, weiß ich nicht, Stimmung bringt oder sowas. Und all das ist für Laien, für Amateure natürlich total overwhelming, deswegen sind wir auch für die gar nicht da, sondern wir sind für die anderen da, für die eben professionell Dinge erstellen wollen.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr in dem Unternehmen, ich glaube, das ist ein komplett virtuelles Thema, also internationales virtuelles Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es so verschiedene Streams gibt. Irgendwie an einer Seite werden irgendwie geguckt, wie können wir irgendwie die Models da einbinden und wie ist da so eine Integration der Models, damit man auch regelmäßig Updates und neue Models und dann ist wieder was Spannendes, dann kann ich das Modell irgendwie AI-Modell damit reinziehen. Das ist irgendwie ein wichtiges Thema. Dann gibt es ein zweites Thema, die bauen wahrscheinlich das Interface und kümmern sich darum, welche Features sind wichtig, was nutzen die Leute gern, das mache ich noch besser und was nutzen die Leute gar nicht, das verstecke ich lieber ein bisschen und so weiter. Und dann gibt es wahrscheinlich den Stream, Leute dazu bringen, euch auszuprobieren. Was davon ist das Schwierigste?
Ah, das kann man so nicht sagen. Das ist wie im Restaurant. Verstehst du, das kann der beste Koch sein, der hat schlechte Zutaten, kann die besten Zutaten, schlechter Koch, wenn der Kellner nicht ordentlich ist, wenn die Serviette nicht gut gebügelt ist und so weiter. Also das ist leider, das kann man so nicht sagen. Es hat jedes seine Komplexitäten. Ja. Also ich fange mal von unten an. Ja. Ne? Das richtige Hosting zu finden, den richtigen Platz, wo man das überhaupt hosten kann, zu finden. Dann die richtige Auswahl der Modelle, richtig, ne? Diese dann auf die richtige Weise konfigurieren. Also das ist ja nicht so, dass ein Modell einfach so funktioniert, sondern das muss man konfigurieren. Ne? So viel Feingespür auch dafür nötig. Dann natürlich braucht man eine sehr gute Web-App, also das ganze Interfacing und auch die ganze smoothe Bedienbarkeit und so weiter. Und dann natürlich die Vermarktung und die Verbreitung des Ganzen. Du hast mich ja schon gleich angesprochen, hast gesagt, Mensch, bei euch muss man sich gleich registrieren. Das hat mich abgeschreckt. Das lässt mich jetzt natürlich denken, vielleicht müssen wir das noch mal anders machen. Andererseits müssen wir die Nutzernamen haben, derjenigen, die was generieren. Ja. organisieren, damit wir dort auch die Verantwortlichkeit und die Akzeptanz der Terms of Use sozusagen wie soll ich sagen, dokumentieren. Ne? So, ja. Genau, also das ist schwierig wirklich zu sagen, aber es ist ein neues Feld, es ist ein ganz neues eine ganz neue Angebotsart auch, die sich natürlich auch enorm schnell entwickelt. Also jetzt, wir arbeiten da dran, weiß ich nicht, wir sind 9 Monate alt als Unternehmen. Meine Güte, was haben wir vor 9 Monaten gedacht? Was wissen wir heute? Ne? Ja. Das ist schon wirklich atemberaubend, wie schnell das ist. Mir macht es Spaß. Ne? Ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin ja Middle-Name Neugierde und gucke immer irgendwie interessiert in die Zukunft. Deswegen, ich genieße das. Teil einer so schnellen Entwicklungsgeschwindigkeit und Sache zu sein. Ja. Aber es ist nicht ganz einfach, das sei auch zugegeben.
Ne? Das glaube ich total. Und ich habe ja auch selbst so ein bisschen SaaS-Erfahrung, wo ich mich dann irgendwie 2 Jahre um mein Produkt gekümmert habe und dann gesagt habe, so jetzt ist fertig, warum kauft denn das keiner? Und mir ist aufgefallen, dass ihr in eurem Tool Features habt, für die ich woanders Geld ausgebe. Das heißt, ich wäre quasi eigentlich euer Kunde. Also jedenfalls würde ich die 9 Euro, die ich woanders ausgebe, die würde ich auch gerne bei euch ausgeben pro Monat. Ja, ich glaube gerade dieser Go-to-Market, welche Tools gebe ich vielleicht auch kostenlos raus, damit ich erstmal irgendwie 100.000 Leute daran interessiere, dass es mich gibt und dann kann ich Stück für Stück Features. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, alles andere ist zwar sehr, sehr schwer, aber kriegt man irgendwie hin. Aber wie genau auf eine gute Idee zu kommen, zu sagen, was ist das eine Feature, das wir vielleicht irgendwie, wo wir erstmal die Leute dran gewöhnen, dass sie uns nutzen oder sowas? Wie entdeckt man sowas? Was?
Ja, das ist, du hast ja das richtige Stichwort schon gesagt. Wir sind ein SaaS-Play im Grunde genommen, ne? Genau. Unsere Idee geht auch bottom-up und nicht top-down. Also das heißt, wir wollen eigentlich einzelne Nutzerinnen, Nutzer, Kreative begeistern, so dass die dann, sobald wir mal das Payment aufgegleist haben, im Moment ist ja Free Lunch, ne, so, aber wird natürlich nicht ewig so sein können, sobald wir dann mal das Payment begonnen haben, dass die dann individuell sagen, okay, ich ziehe mal meine Kreditkarte durch den Schlitz, ich kaufe mir mal ein paar Credits für 5 Euro oder für 10, ne, so, dann bin ich begeistert, bin ich Freelancer, dann mache ich das einfach weiter, weil ich weiß, wenn ich da Geld bezahle, dann habe ich ein Tool, was mir hilft, meine Dinge so zu machen, dass ich sie verkaufen kann. Und wenn ich Angestellter bin, dann gehe ich zum Vorgesetzten, zur Vorgesetzten und sage, lass uns mal einen Corporate Account machen. Also dieser SaaS-Bottom-Up-Approach, der ist auch unser Approach, muss so sein, weil wir wollen international wirken, ne? Und nicht jetzt in Deutschland nur oder in Europa. So, und ja, übrigens, wir sind ja hier im Podcast, da kann man ja auch eine Stellenanzeige aufgeben. Also wir suchen auch noch Leute zum Mitfahren sozusagen, die da mitmachen wollen. Und wenn es einen guten Marketeer gibt, der sagt, das genau ist mein Thema, wie ich jetzt hier so ein SaaS-Play irgendwie in den Markt bringe, dann einfach klingel durch. Wie gesagt, wir sind eine ganz junge Truppe und formen uns da auch in dieser Hinsicht. Ne? Und natürlich, auch das ist klar geworden, das kann natürlich nicht ewig Free Lunch sein, sondern ja, da wird es eine Pay-Schranke geben müssen. Das ist auch üblich in diesem Markt und wir glauben auch, dass die Zahlungsbereitschaft eben im Kreis der Profis eben vorhanden ist. Ne? Also meine Mutter würde sagen, was, eine App ist umsonst, sonst ist hier nichts für mich. Ne? So. Aber ein Profi, der eben was generieren kann, was er dann anschließend auch verkaufen kann, der hat dafür natürlich eine höhere Zahlungsbereitschaft. Genau.
Ja, total spannend. Ich habe jetzt, während du das erzählt hast, habe ich mal ein Tool, also eine Funktion von euch, nämlich den Hintergrund entfernen, verglichen mit der Funktion von da, wo ich bisher Kunde bin. Und euers ist sogar einen Tick besser, weil es das, was ich in dem einen Test gemacht habe, besser entfernt hat als das Tool, was ich bisher nutze. Und das ist, also ich glaube, deswegen frage ich auch so häufig nach, weil das immer so ein bisschen, manchmal wird halt nicht der König, der irgendwie das beste Produkt hat, sondern der am meisten Leute überzeugt.
Genau.
Guck dir nur meins an, den Rest brauchst du gar nicht.
Ja.
Und das glaube ich, ist bei allen AI-Herausforderungen der nächsten Jahre wahrscheinlich so eine Grundherausforderung. Ja. Wie, über welchen Weg, wie kann ich irgendwie eine große Gemeinde von professionellen Kreativen erreichen, die irgendwie doch regelmäßig Bock haben, bei mir vorbeizugucken und die ich dann Stück für Stück irgendwie in mein Produkt reinziehe.
Ja, aber, also deswegen komme ich ja auch gerne zu dir in den Podcast, weil ich hier glaube, ein paar Leute zu treffen. Ne? Deswegen ist es natürlich auch so, dass wir das Feedback auch suchen. Ja. Ne? So, ganz klar. Ein Aspekt, den wir übrigens in diese Equation mit einbringen, ist, wir sind ein europäisches Unternehmen. Wir wollen transparent sein. Wir wollen offen mit unseren Nutzern umgehen. Wenn du bei uns etwas reinpromptest, dann geht das nicht irgendwo nach Amerika und niemand weiß, wohin, für welche Zwecke. Wenn du bei uns ein Bild generierst, dann sieht das niemand anders als du und du entscheidest, wann und ob du es scheren möchtest, mit wem. Wenn du bei uns ein Bild erzeugst, dann wird es garantiert nie zu irgendwelchen Trainingszwecken für irgendwelche anderen Dinge verwendet. All das ist auch Teil unserer DNA. Ja, und das ist auch der Teil der DNA, weil wir eben sagen, das muss auf Augenhöhe bleiben. Es kann, es darf auf keinen Fall so kommen, dass wir die Fehler, die wir bei Social Media gemacht haben, dass wir nämlich Dinge monopolisieren haben lassen von Marktteilnehmern, die ganz woanders sind, mit teilweise zweifelhaften Motivationen und so weiter. Wenn uns dieser Fehler erneut bei der ganzen AI-Thematik passiert, dann ist richtig ein Problem da, ne? Weil da geht es ja ums Weltwissen, um die Weltfähigkeiten. Also deswegen müssen wir da auch alle einen anderen Approach haben. Und deswegen gehen wir auch genau mit dem in den Markt und sagen, ja klar, kannst du ein amerikanisches Unternehmen machen, wie dein Dropdings, wo du $9 bezahlst. Ja. Ja, so, oder du kannst halt ein europäisches Unternehmen machen. Und beim amerikanischen kannst du nicht hinschreiben und sagen, Leute, spinnt ihr, das ist ja so und so, das müsste anders sein. Bei uns kannst du das, wir lesen das gerne, wir hören das gerne, wir wollen genau daraus lernen. Also all das sind ja auch Aspekte, die, denke ich, in die Gesamtgleichung mit einfließen. Aber dass es nicht einfach ist, hast du vollkommen recht. Ja. Ne? Das ist ganz klar.
Was ist auf eurer Roadmap für die nächsten 12 Monate? Was, wenn wir uns in einem Jahr hier zum Update-Podcast treffen würden, was würdest du gerne verkünden dann?
Also ist so lange in die Zukunft gucke ich jetzt ja gar nicht. In schon wenigen Wochen wird es so sein, also in ungefähr 6 Wochen wird es so sein, dass man seine eigenen Modelle trainieren kann bei uns. Das ist ein Use Case, der, glaube ich, gerade für Agenturen und so weiter ganz interessant ist, dass man die Bildsprache eines Kunden sozusagen hineintrainieren kann und dann gezielt und kontrollierter abrufen kann. Das sind wir schon in Vorbereitung. Das wird in ungefähr, weiß ich nicht, 6 Wochen oder sowas kannst du das nutzen.
Aber das ist super, dass du das nochmal sagst, weil natürlich so bei Features wie Hintergrund entfernen oder irgendwie noch eine Sache, da würde ich sagen, okay, das wird irgendwie Adobe wahrscheinlich auch machen. Aber tolles Beispiel zu sagen, bei Adobe werde ich wahrscheinlich nicht zeitnah die Funktion haben, dass ich sagen kann, das ist die Bildsprache meines Kunden. Das trainiere ich irgendwie rein und dann fällt mir irgendwie alle Folgearbeit dadurch viel einfacher.
Das also es kann sein, dass Adobe sowas auch macht, aber Adobe hat eigene Herausforderungen. Ja. Ja, die leben jetzt, haben so ein Innovators-Dilemma, würde ich mal sagen, ne? Was nicht so ganz einfach zu lösen ist. Ja. Was du heute bereits machen kannst, was vielleicht noch gar nicht so sichtbar ist, es gibt ja schon fine-tuned Models. Es gibt ja eine Plattform, die heißt Civitai.com. Da gibt es Hunderttausende von Modellen, die von Individuen, Agenturen, Unternehmen eingestellt wurden. Und du kannst zu Civitai heute schon gehen, kannst eines dieser Modell-URLs kopieren, kommst zu Cogniwerk, pastest es und hast, wir laden automatisch das Modell runter, hosten das automatisch für dich und wenige Sekunden später kannst du das auf unserer Plattform in der gewohnten Arbeitsumgebung nutzen. Also das heißt dann Bring Your Own Model sozusagen. Das ist eine, verstehst du, diese Logik, dass ein Modell im Grunde genommen wie ein Pinsel ist und jeder seinen eigenen Pinsel, seinen eigenen Filzstift mitbringen können möchte, den aber auf einem gemeinsamen Schreibtisch nutzen können möchte, wo er sagt, ein Radiergummi gibt's da und das gibt's, aber ich kann meinen eigenen Stift mitbringen. So ist ein bisschen die Logik. Ne? So.
Super dahin, gut, dass du das nochmal sagst.
Dahin erweitern wir uns oder sind jetzt sind wir auf dem Weg. Wir sind ein Marktplatz im Grunde genommen für unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Tools und deswegen eben auch diese Open Source Denke, ja, weil dort findet im Grunde genommen die Musik statt und all diejenigen, die da so sagen, Open Source ist gefährlich und dies und jenes, nein, das ist nicht so, auch das ist eine falsche Vorstellung davon. Ja? Open Source ist die einzige Lösung, wie wir alle aus dieser Monopolisierung herauskommen. Also habe ich noch 2 Sekunden Zeit von Rant. Also
wir können gucken, ob wir es rausschneiden.
Ich finde, das Produkt von OpenAI, ChatGPT und andere Dinge finde ich großartig. Das sind natürlich ganz, ganz toll und faszinierend. Ja. Das Unternehmen aber finde ich katastrophal. Das ist eben Open, heißt es ja nur. Es ist ja ein ganz opakes, schlecht gemanagtes Unternehmen, bei dem die Führung sich selber mit Gott vergleicht mit dem Sugar, der die Microsoft im Rücken versucht, etwas zu monopolisieren, so wie ehemals Windows irgendwie die Welt monopolisiert hat. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Wir fahren genau in die dystopische Hölle, wenn wir dagegen nicht vorgehen. Wir müssen alle ganz, ganz doll aufpassen. Hier steht wirklich die Welt auf dem Spiel. Das hört sich ein bisschen übertrieben an, gebe ich zu. Aber das ist wirklich so. Es ist jetzt alles oder nichts. Und es darf auf keinen Fall so sein, dass wir dieser Monopolisierung irgendwie folgen. Diesen Fehler haben wir bei Social Media gemacht. Wir erleben, was damit mit unseren Gesellschaften passiert ist. Wir erleben, was mit den Werbemärkten passiert ist. Wir erleben, was mit der Wirtschaft dadurch passiert ist. Und das ist Kinderkrams im Vergleich zu dem, was passieren wird, wenn Vergleichbares jetzt im Bereich der AI auch passieren wird.
Vielen Dank, Peter. Ist auf jeden Fall gut, dass du nochmal erwähnt hast.
Ein Rant, danke.
Ich hielt sie jetzt in Grenzen. Ich hätte jetzt aber, da waren ja viele total richtige Appelle mit dabei. Also total richtig, sozusagen, die sich für mich richtig anfühlen dabei. Und vor allen Dingen ist auch nochmal super gut, dass du mir erklärt, oder wie das ist halt gerade dieses, was so nervig ist. Ich habe jetzt einen Eindruck vorher gehabt von eurem Startup. Und wenn du eben nochmal erzählt hast, du kannst irgendwie zu Civit AI gehen und irgendwie habe ich jetzt gemacht, während du mir das erzählt hast. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Wahrnehmung des Produkts, als die ich vorhatte. Also ich kann da zum Beispiel sagen, oh, jetzt will ich irgendwie einen Cartoon machen, da gibt es irgendwie extra Modelle für Cartoons. Oh, ich will ein Haus malen, da gibt es nämlich extra Modelle für Häuser. Also das ist halt das Tolle. Und das ist tatsächlich, glaube ich, dadurch, dass es Open Source ist, hat man auch viele Möglichkeiten, die es bei großen Softwares, wie du hast Innovators Dilemma genannt, aber ich kann zum Beispiel, ich wollte Familienbilder über Adobe verändern und da ist natürlich auch meine Tochter drauf und hat Adobe gesagt, so nee, Kind, ja, darfst
wie,
auf...
Wie furchtbar ist das
genau,
denn? Ne? Also, ich meine, das ist ja das Schlimme daran, also sagen wir mal so, man könnte ja sagen, es muss Regeln geben, ja. Und vielleicht sind auch die Regeln, dass man nicht Kinder oder was auch immer, ja. So. Aber wer bitte muss diese Regeln eigentlich festlegen?
Ja.
Können das drei Dudes irgendwo in einem Hinterzimmer in Silicon Valley sein? Mhm. Und niemand hat darauf Einfluss? Das kann ja so nicht sein.
Ja.
Und dann müssen die Regeln transparent sein.
Ja.
Wenn du bei Midjourney oder Adobe was reintippst und da ist jetzt zufälligerweise ein geblockter Begriff dabei, dann sagt es dir ja nicht, hier ist was geblockt.
Ja.
Es berücksichtigt den einfach nicht.
Mhm.
Auch wir haben bei uns so einen Prompt-Helper, aber das zeigt dir genau, welche Systemprompts wir dir empfehlen würden, zuzunehmen und du kannst sie dann selber anklicken und kannst sagen, ja, den finde ich gut, den finde ich auch gut, den finde ich nicht gut. Transparenz ist das Entscheidende, Kontrolle geben, ja, und dieses ganze Bevormunden, was eben viele AI-Anbieter tun, im Sinne des Nutzers, im Sinne in Anführungszeichen, das kann es nicht sein.
Toll. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Ich ärgere mich, dass ich dich nicht schon viel früher mal eingeladen habe. Ganz viel Erfolg und ich werde sicherlich jetzt anfangen, euer Produkt mehr zu nutzen und regelmäßig sozusagen Sideline-Coach zu machen und irgendwie nur ein paar Tipps zu sagen, die mir auffallen. Und ihr könnt ja sagen, ob ihr sie übernehmt oder
sehr gerne.
Freundlich ignoriert.
Sehr gerne. Also
toll.
Ich werde die auf jeden Fall anhören und sehr genau zuhören und hoffentlich umsetzen, ja.
Das ist schön. Ganz viel Erfolg für die nächste Zeit, für die nächsten Rollouts, für die nächsten Features. Du hast total recht. Irgendwie, man kann gar nicht in Jahren denken bei der AI-Thematik, sondern muss irgendwie in Monaten oder in Releases denken, weil sich so viel verändert. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, mir hat das ganz viel Insights gebracht und mir hat es vor allem auch gefallen, dass du eine klare Meinung sagst. Ja, wir haben ja ab und zu Gäste, die sind dann vielleicht von großen Unternehmen und die sagen dann irgendwie vielleicht so, auch so, das, klar kann man auch anders sehen, aber ich habe natürlich auch als Zuhörer und Podcast-Host viel mehr davon, wenn jemand sagt, hier sind drei Gründe, warum ich das nicht gut finde oder guck doch mal da an, wie das so gelaufen ist. Das kann doch keiner irgendwie sagen, dass es ein gutes Vorbild war für die nächste Runde. Hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das wird auch den Zuhörern gefallen haben. Insofern auch für den Zuhörern vielen Dank. Und auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Digitale VorreiterInnen heißt unser Podcast, dein Podcast zur Digitalisierung. Und uns gibt es jeden Montag. Du kannst uns abonnieren, du kannst uns kommentieren, du kannst uns weiterschicken. Wir freuen uns über alles. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Folge wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Peter Kabel
und Christoph. Macht's gut, ciao.